Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Professor Paul Zulehner, Pastoraltheologe und Religionssoziologe, der 1939 in Wien geboren wurde. Seine Vita ist überaus spannend. Er hat 1961 bereits das Philosophiestudium mit einem Doktorat abgeschlossen, 1965 sein Theologiestudium, 1964 war bereits seine Priesterweihe. Er hat in zahlreichen Ländern gelehrt, unter anderem auch 3 Jahre in China, war Dekan an der Universität in Wien, bis er 2009 emeritiert ist, hat Ehrendoktorate bekommen, zahlreiche Preise und ist noch immer hochgradig aktiv. Nachdem Heinz Nussbaumer letztes Jahr ja leider verstorben ist, hat er den Auferstehungsgottesdienst in der Hinterbrühl geleitet. Ich wäre gern dorthin gegangen, konnte aber leider nicht, weil ich einen Kurs halten durfte. Umso mehr hat es mich gefreut, dass Professor Paul Zulehner der Anfrage, ob er einen Podcast mit uns machen würde, zugesagt hat. Viel Freude beim heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Herkommen nach Baden.
Gerne, ja.
Es ist eine Freude. Ich würde gleich, wie besprochen, in medias res gehen. Es gibt ein Zitat von Thomas von Aquin, Dominikanermönch, 13. Jahrhundert, der gesagt haben soll, Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung. Als Mediziner habe ich da gewisse Gedanken. Jetzt mit Ihren vielen Erfahrungen, was sind da die ersten Gedanken, die Ihnen kommen?
Ich bin fest davon überzeugt, dass man Leib, Seele, Geist beim Menschen nicht trennen kann. Wir sind so ineinander verflochten, dass das eine das andere berührt. Das heißt, wenn ein Mensch zum Beispiel in der Tiefe seiner eigenen Seele, wie immer man das jetzt mit Geist und Seele verbinden will, wenn er dort ins Schleudern kommt, ja, dann wird langfristig auch der Körper krank. Wir haben auch, ich beobachte das bei meinen Mitbrüdern im Klerus, manche Leute, die halt mit sich nicht stimmig leben können und vielleicht eine spirituelle Nacht durchleben, da kann das schon passieren, dass sie auch erkranken oder sie flüchten dann halt in irgendeine Alternativkrankheit, in Alkohol, in das Spiel, vielleicht blöderweise auch in Pädophilie manchmal. Das ist auch ein Unglücksfall, der ja natürlich von außen her kritisiert wird, zu Recht, weil es ist ein unzulässiges Tun, aber ich frage lieber nach den Ursachen, wo kommt das eigentlich her? Warum hat ein erwachsener Mensch das nötig? Ja, das ist so meine Frage. Und wie sehr das ineinander verwoben ist, wir sehen ja das auch. Ich hatte unlängst einen Talk mit meinen ukrainischen Studenten. Da sagt einer davon, ja, ich habe jetzt eine Krankheit, ich habe fürchterlichen Schnupfen. Und dann sage ich gleich, warum hast du die Nase voll? Wovon? Ja, ja. Also wir übertragen sofort das Körperliche, den Schnupfen jetzt, dass jemand seelisch verschnupft ist, wie wir ja auch sagen. Und ich glaube, dass die Sprache ein unglaublich wertvolles Lesemittel für das ist, was der Mensch im Grunde genommen darstellt. Diese tiefe Einheit von Leib, Seele, Geist.
Und gibt es aber mit Ihrer Erfahrung, und also ich habe manchmal in der Ordination Menschen, die nicht mehr lang zu leben haben, die schwere Krankheitsbilder haben, die aber möglicherweise aufgrund eines Glaubens mit diesen Situationen so hervorragend umgehen, dass der Geist trotzdem liebevoll, freudvoll und so weiter bleibt. Also gibt es das, dass der Körper zwar sozusagen leidet und der Geist trotzdem?
Für mich ist das der Ausdruck einer sehr ausgereiften Spiritualität. Ja. Dass jemand sagen kann, auch die Schattenseiten meines körperlichen Daseins machen in meinem Leben einen Sinn. Mhm. Ich kann das in mein Leben, in meine Biografie integrieren. Es ist ein Teil von dem, was ich bin. Und das zerstört nicht das, was ich im Kern bin, ein liebender Mensch. Mhm. Und meiner Überzeugung nach und meiner langen Lebenserfahrung nach hat ja Gott mit den Menschen nur ein Ziel, dass wir wie er liebende Menschen werden. Das ist das Grundprogramm der Menschwerdung und alles, was dieser Menschwerdung entgegensteht, kann sie behindern, aber sie kann auch eine Herausforderung sein, in einer noch vertieften und wirklich reiferen Art Mensch zu werden.
Dann fassen wir gleich diesen schönen Begriff des liebenden Menschen auf. Die Frage liegt natürlich auf der Hand, wie wird man zu einem liebenden Menschen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist ja spannend, dass sowohl im Neuen Testament, in den Predigten Jesu selber, aber auch schon im Ersten Testament der jüdischen Tradition, Gottes Nächstenliebe und Selbstliebe als die eine Trias, als das Herzstück der ganzen Verkündigung dargeschrieben werden. Und deswegen, glaube ich, ist das Projekt, ein Liebender zu werden, in diesen drei Dimensionen gut aufgehoben. Das heißt, ich habe ein Verhältnis zu dem Grund, aus dem ich komme. Man kann das Gott nennen, man kann das Vertrauen nennen, man kann das Selbst nennen, mit Sigmund Jung zum Beispiel. Mhm. Und ich habe ein Verhältnis auch zu den anderen, die mich genauso wie Gott herausfordern in meiner Menschlichkeit. Und was wir in der christlichen Tradition nicht immer gut genug gewürdigt haben, ist dann die Selbstliebe, die, wenn sie nicht vorhanden ist, im Grunde genommen eine sehr destruktive Kraft entfaltet. Also nicht die Selbstliebe entfaltet sie, sondern die Abwesenheit der Selbstliebe entfaltet die Kraft, weil dann der Raum gegeben ist für Selbsthass. Und Selbsthass ist wahrscheinlich das, was das Projekt der Menschwerdung am meisten zerstört. Selbsthass, Minderwertigkeitsgefühle und all diese negativen, dunklen Ansichten über sich selber sind für diesen Prozess der Menschwerdung meines Erachtens fatal. Und darum rate ich jedem, wenn du mit jemandem zu tun hast, der nicht eine gereifte Selbstliebe entwickelt hat, mach einen großen Bogen um diesen Menschen. Das ist das Beste, was du machen kannst.
Ich war vor wenigen Wochen bei einem Symposium eingeladen als Referent. Pflegesymposium, also Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind. Im Publikum nur Frauen, keine Männer, nur ein paar Referenten. Und da ging es immer darum, dass man erstmal auf sich schauen soll, sich selbst lieben, um dann in diese schweren Berufe reinzugehen. Und es waren vielleicht 60 Menschen oder 80 Menschen im Raum, die das derart schön verkörpert haben. Also wie schön ist es, von solchen Menschen umgeben zu sein.
Ja. Also für mich hatte das auch eine theologische Konnotation, denn wenn ich als Theologe sage, ich bin ein Geschöpf Gottes. Er hat mich geschaffen, er hat mich in diese Welt gesetzt, er hat mir Talente gegeben und so. Dann ist Selbstliebe eine Art materieller Gottesverehrung, wenn ich so sagen will. Ich liebe das, was Gott mir geschenkt hat. Ja. Ich liebe vielleicht sogar so, würden moderne Philosophen sagen, wenn sie auf die Atheisten schauen und die liebende Menschen werden, dann sage ich, gerade auch der Atheist, indem er ein liebender Mensch wird, realisiert das, was Gott mit ihm vorgehabt hat, auch wenn er wahrscheinlich einen Gott leugnet, den es Gott sei Dank so gar nicht gibt. Ja. Das ist ja, Atheismus ist ja ein Notschrei nach, ja, nach einem wirklich tragfähigen Gottesbild. Und die meisten Atheisten, so lehrte mich eben mein Lehrer Karl Rahner, leugnen normalerweise einen Gott, den es Gott sei Dank nicht gibt.
Den es Gott sei Dank
nicht gibt. Sie leugnen einen Gott, den es, ja. Sie leugnen einen Gott, den es Gott sei Dank nicht gibt.
Ja, ja.
Weil es ein destruktives Gottesbild ist.
Ja. Ah, so gemeint. Jetzt habe ich es verstanden.
Und wir Menschen natürlich auch in der Lage sind, das Gottesbild zu pervertieren. Zu einem Nützlichkeitsgott zu machen, zu einem Gebrauchsgott zu machen, zu einem Legitimationsgott zu machen. Also wenn ich in den islamischen Staat hineinschaue und merke, wie Allah, der Allerbarmer, dann missbraucht wird für den islamischen Staat. Wenn ich in die russisch-orthodoxe Kirche zurzeit hineinschaue und ich sehe den Patriarchen von Moskau, Kirill, der den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine legitimiert und sagt, das ist ein heiliger Krieg, dann sage ich, jetzt zerstörst du eigentlich das Gottesbild, jetzt bringst du Gott nicht in Kredit, sondern in Misskredit.
Ja, ja,
du verrätst im Grunde genommen Gott.
Ja. Erstens fällt mir jetzt, also über das Gottesbild würde ich dann gerne noch mehr sprechen, Ihre Nichte, glaube ich, ein, die Sie als Atheistin bezeichnet haben, einmal im Vortrag, die aber ein guter Mensch wäre, also so, das ist ja kein Widerspruch in sich. Und dann auch dieser Witz mit den Christen im Himmel, die da in diesem eigenen Raum weggesperrt sind.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob man das oder ob das legitim ist, darüber zu sprechen, aber ich wage es. Wenn wir, also, wer ist Gott für Sie? Was ist Gott? Kann man das, darf man darüber sprechen? Ist das zu intim? Ist das
nein, überhaupt nicht. Ich bin ja auch der Überzeugung, dass es eine lange Zeit verpönt war, über Religion, über Glaube, über Gott zu reden. Und ich merke jetzt bei der nachwachsenden jungen Generation, das ist nicht mehr krass, nicht darüber zu reden, sondern es ist fast schon krass, nicht darüber zu reden. Also die haben überhaupt keine Bedenken. Ich habe ein Patenkind, die hat eine ganz schwere Geburt, wäre fast gestorben. Und dann sagt sie, ja, ich schaue zurück jetzt auf dieses Ereignis. Und ich glaube ja, Gott zeigt sich vor allem in great love and great suffering, also in großer Liebe, in großem Leid. Und dann sagt sie ja, das ist es, ja. Ich habe in diesem großen Leid die Liebe meines Mannes erstmals wirklich kennengelernt, so wie er mich getragen und wie er mit mir war. Er ist ein wunderbarer Mann, ich habe die verheiratet auch. Und dann sagt sie, ich habe mich auch, wenn ich jetzt dann zurückblicke, so wie ich sozusagen knapp vor dem Tod auf dem Operationstisch liege und das auf mich einströmt und ich hatte ja fürchterliche Panik und Angst in dieser Zeit, aber jetzt rückblickend sage ich, nein, ich fühle, da ist etwas, jemand, den ich Gott nenne, der mich getragen hat. Also ich finde, dass junge Leute dann schon eine Ahnung haben von etwas Heiligem, etwas Größerem, etwas, in das wir hineingeordnet sind, sodass wir dann am Schluss sogar sagen können, auch bei allem Leid ist das Leben in Ordnung, weil wir in dieser bergenden, heiligen Ordnung uns angesiedelt wissen. Und so gesehen, glaube ich, kann man über Gott einmal weniger rational reden, sondern, also mein Ziel als Theologe ist, nicht Gott zu begreifen, sondern, wenn ich das so sagen kann, ich will ihn bewohnen mit meiner kosmisch unbehausten Seele. Er ist ja wie eine Wohnstadt, das glaube ich schon, wo man zu Hause sein kann, wo man sich geborgen fühlen kann. Das ist vielleicht auch das, was heute feministische Theologie einfordert, die weibliche Seite Gottes, nicht das Bergende und das, wie die große Kirche oder der Mutterschoß. Es gibt ja von Neumann dieses unglaublich schöne Buch über die weiblichen Symbole in den Religionen. Und es gibt wesentlich mehr weibliche Symbole in der Religion als männliche, was ja auch ganz interessant ist. Also mir gefällt schon, wenn dann die heutige Theologie von Bildern absieht. Ich habe auch ein bisschen Bedenken, so einfach zu sagen, das sind Gott und drei Personen. Also auch das verdanke ich natürlich meinem Lehrer Karl Rahner, der sagt, wenn wir Person sagen, dann meinen wir eine Person, wie wir uns jetzt gegenseitig wahrnehmen. Aber das ist eine menschliche Person und kann nicht dieses Bildwort der Wahrnehmung eines Mitmenschen, kann ich das so ohne weiteres auf den unbegreiflichen Gott anwenden? Und er sagt, nein, wenn du sagst, er ist Person, musst du sofort dazu sagen, und genau das ist er nicht.
Ja.
Und deswegen ist das Abweichen von diesen persönlichen Bildern, die so menschlich daherkommen, in die Bilder der Energie oder der Kraft, oder wie der Pascal sich in seinen Mantel eingebunden hat, einen Zettel, wo drauf stand, nur dreimal Feuer, 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 ja. Dann sage ich, ja, das kommt meinem Ahnen von Gott näher als unsere menschlichen Bilder, die wir haben und wo wir, ich wundere mich immer, was manche Prediger auch über Gott alles wissen und was sein heiliger Wille ist und so. Ich werde da zurückhaltend und sage, es ist natürlich eine Kunst herauszukriegen. Das ist der heilige Ignatius mit seinen Exerzitien gewesen, ein großer spiritueller Meister unserer Tradition, herauszukriegen. Also, was ist der Sinn jetzt, dass ich in diese Schöpfungssinfonie Gottes eingebunden bin als ein Musiker.
Ja.
Ich spiele da mit, meinen Part. Ich bin nicht der Dirigent, das ist Gott selber, aber ich spiele mit. Und ich möchte schon wissen, was die Partitur meines Lebens ist. Ich möchte das rauskriegen. Und ich glaube, das rauszukriegen, das hat zu tun mit meinen Talenten, mit meinen Begabungen, hat zu tun mit der Situation, in der auch die Welt sich befindet. Auch das sagt mir, was dran ist heute, auch in meinem Leben, wenn ich Fähigkeiten habe, darüber nachzudenken, wie es der taumelnden Welt heute geht. Das ist ein Begriff, den ich sehr liebe und der sich auch ausgebreitet hat, meines Erachtens. Dann sind das schon Bilder, die ich verwende, aber ich bleibe dann trotzdem am Ende zurückhaltend in der Frage zu sagen, so, und wer ist er jetzt? Ich sage eher, wozu kann er mich brauchen? Das ist so meine Überlegung. Ich habe eher nicht Gott vor mir, sondern in meinem Rücken. Backwind, würde der Engländer sagen. Ich habe Rückenwind, göttlichen Rückenwind. Und dann meine ich, ist mein sehr profanes Leben in dieser Welt irgendwie spannend, wenn ich so ein Leben führen kann, das mich mit allen Auf und Abs nicht aus der Spur bringen kann, weil ich einen festen Grund habe. Wie ich es für mich sage, jeder Mensch ist gut beraten, ein Fundament zu haben, auf dem er feststehen kann und wurzeln kann. Das heißt, lange noch nicht ein Fundamentalist zu werden. Der verwechselt nämlich dann sozusagen diese Standfestigkeit mit einer primitiven Sicherheit. Man will dann auch vor Gott sicher sein oder sicher in den Himmel kommen, was ich als Kind ja noch gelernt habe in dieser Art und Weise. Und dann denke ich, nee, das überlasse ich dem lieben Gott selber, mich in den Himmel zu bringen, weil das wird er wahrscheinlich, wie Karl Rahner gesagt hat, mit allen schaffen, mit Stalin, Hitler und mir, hat er immer gesagt, so ein bisschen provokant, um eben zu sagen, dass es auch die ganz schweren Fälle für Gott nicht so schwer sind, dass er es nicht schaffen könnte, nach einem tiefen Läuterungs- und Heilungsprozess, den man durchaus dem Ganzen vorschieben kann oder dazu denken kann, obwohl das auch alles Bilder sind, die wir entwickeln, weil uns halt doch an der Gerechtigkeit gelegen ist und wir sagen können, das kann nicht ungesöhnt sein, wie eine Frau der Kübler-Ross mal gesagt hat, als sie gesagt hat, alle sehen das Licht im Sterben, Kübler-Ross, NATO-Erfahrungen, und eine Frau dann protestiert, weil sie hat in Auschwitz alle ihre Angehörigen verloren und sie war die Überlebende. Und sie sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hitler dieses Licht sieht. Und dann sagt die Kübler-Ross, ja, sie glaubt schon, dass er es auch sehen kann, aber sie ist auch davon überzeugt, wie sie auch aus Nahtodgeschichten erzählen kann, dass dann jeder all das Leid, das er verursacht hat, am eigenen Leib sozusagen qualitativ noch einmal durchleidet. Und das wird für Hitler die Hölle sein, sagt sie, in unserer Begrifflichkeit die Hölle. Und die großen Kirchenväter Kappadokiens aus der Frühzeit der Christenheit, die sagen dann, Gregor von Nyssa zum Beispiel, solange es Sünde, Tod und Teufel gibt, ist der Sieg Gottes nicht vollendet. Ich finde das einen genialen Satz. Und er sagt, am Ende ist Gott alles in allem, aber das steht jetzt im Korintherbrief drin, 1. Korinther 15, 28. Und da bin ich überzeugt davon, dass wir das wirklich fragen dürfen, ob das ein begründetes Hoffnungskonzept ist, das wir haben. Und ich bin der Überzeugung, Religionen stehen einfach für die Hoffnung, für einen guten Anfang und ein gutes Ende. Und für die Kraft, auch unseren Beitrag als Hoffnungshebammen in dieser Welt zu leisten, das glaube ich schon.
Zu dem guten Ende würde ich gern dann gleich kommen. Ich habe es vor Jahren gehört, deswegen kann ich es nicht mehr genau erinnern, aber in einem Vortrag von Ihnen, und bitte korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, hätten Sie Studierende der Universität aus dem Hörsaal rausgebeten, Straßenbahn gefahren und sozusagen ermuntert, das Gegenüber zu sehen, weil man dort, nur das Wording habe ich nicht mehr, also
ja,
können Sie die Geschichte nochmal?
Ich kann mich erinnern, das war auf einer Fahrt zu einem sehr guten Pfarrer im Pastoralpraktikum, das im sogenannten, wo die Leute, die mit dem Studium jetzt schon fertig sind, für ihre Praxis eingeführt werden, Praxiseinführung. Und da habe ich gesagt, natürlich sagen wir alle großspurig mit der Teresa von Avila, die Seele gleicht einer Burg. Ja, das ist das berühmte Werk, die innere Burg von der großen spanischen Mystikerin. Und in dieser inneren Burg, die hat 8 Wohnungen, so konzentrische Kreise, so wie diese russischen Manurkas oder wie sie heißen, diese schönen Gestalten, diese Frauengestalten, die so ineinander geschachtelt sind. Und dann sagt sie, in der innersten Wohnung jedes Menschen wohnt Gott, hat Gott seine Wohnung. Das ist auch interessant, dass sie ja das Bild vom Wohnen hat, wenn sie von Gott
redet. Weil sie eben auch gesagt,
ich will Gott wohnen. Und dann sage ich, ja, wenn das stimmt, dann hat wahrscheinlich auch die Teresa von Kalkutta, das ist die andere große Teresa, so recht, wenn sie sagt, wenn ich mich niederknie vor einem Tabernakel oder niederknie vor einem Sterbenden in den Straßen von Kalkutta, dann knie ich zweimal vor dem Auferstandenen, der gegenwärtig ist, im Tabernakel und im Sterbenden. Das heißt, kriegen wir in unserer eigenen persönlichen Spiritualität die Wahrnehmungsfähigkeit, wahrzunehmen, dass der andere, der mir so als Mensch gegenüber ist, einen inneren Kern hat, ohne den er gar nicht sein könnte, wo Gott wohnt. Also nicht, dass wir in Gott wohnen, sondern auch, dass Gott in uns wohnt. Und dass, wie der Apostel Paulus auch den ratlosen Griechen am Areopag sagt, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Also ich bin da bin ich ja schon etwas, was ein bisschen ungewöhnlich klingt in der katholischen Theologie. Ich bin ja kein Theist, sondern ich bin ein Panentheist.
Moment, da muss ich wieder.
Ich bin ein Panentheist, da stehen große Leute wie der Panikar und die Leute dafür. Und das ist im interreligiösen Gespräch eine Kostbarkeit, dieses Bild zu sagen, nicht alles ist Gott.
Ja.
Das wäre Pantheismus.
Ja. Ja. Ja.
Aber alles ist in Gott.
Ja.
Das ist Panentheismus.
Ja. 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 Ja.
Und ich habe ein Bild von der Hildegard von Bingen, die ich ja sehr verehre als Mystikerin, die stellt dann dar, auf einem großen Bild, das sie geschaut hat und wo ein Mönch das dann zu zeichnen und zu malen hatte, nach ihren Anweisungen. Und da ist ein Rahmen und das Haupt Gottes ragt heraus, was ja auch schon wieder sehr viel sagt.
Ja.
Er sagt, Gott sprengt jeden Rahmen. Wir können ihn mit unserem Denken nicht begreifen, nicht einfangen, nicht in unseren Denkrahmen bringen. Er sprengt jeden Rahmen. Aber er hat dann ein Ebenbild, in dem die ganze Schöpfung stattfindet. Beim Johannes heißt es das Wort oder dann die Menschwerdung und all das. Dass Jesus, wie der Kolosserhymnus sagt, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Ein Gott, der sich entzieht schenkt sich in seiner Überfülle, aber er zeigt sich in einem von uns auch unbegreiflich, wie das funktionieren soll, theologisch. Aber es wird einfach erzählt, dass es so ist. Ja. Und dann die Hildegard von Bingen in ihrer Vision zeichnet dann diesen feurigen Christus als riesigen Bauch. Ja, einen feurigen Weltbauch. Und da drinnen ist dann die ganze Schöpfung. Die Stürme und die Sterne und so. Und in der Mitte der Mensch, wie dann fast der Michelangelo gezeichnet hätte, so im Rad drinnen. Und das ist eine Darstellung dessen, was die Theologie heute fortlaufende Schöpfung, immer stattfindende Schöpfung nennt. Creatio continua. Und wir würden, so muss man logischerweise dann sagen, nicht hier sitzen in diesem wunderschönen Raum und unser Gespräch führen, wären wir nicht alle von innen her durch Gott im Dasein erhalten, von dem ich fest überzeugt bin, wie es eben heißt, dass er auch in uns gegenwärtig ist. Und das zu erkennen, glaube ich, ist schon eine spirituelle Meisterleistung, die ein Mensch im Laufe seines Lebens vollbringen kann. Selbst der ganz alte konservative Katechismus hat dann gelehrt, wozu sind die auf Erden, um Gott zu erkennen. Die hatten natürlich den Schulbuchgott gemeint oder den biblischen Gott. Aber vielleicht könnte man an dieser Stelle Gott zu erkennen auch sagen, das ist der, für den wir keinen Namen haben, der namenlose Gott, wie der Paulus den Leuten im Areopag sagt, ihr verehrt einen Gott, den ihr nicht kennt. Ja. Und vielleicht haben wir alle auch ein ganzes Leben lang genau darum zu ringen, zu erahnen, wer ist dieser namenlose Gott, der in uns sein Anwesen hat. Und ich glaube, Anwesen ist ein gutes deutsches Wort.
Ich finde dieses, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich finde dieses Bild in Gott wohnen noch immer ein wirklich schönes. Monika Renz, wenn ich das richtig verstanden habe, hat gesagt, auf die Frage, ob Christen besser sterben als Nicht-Christen, hat die Antwort gegeben, wenn sie Gott erfahren haben. Also es ging ihr um die Erfahrung. Wobei in Gott wohnen ist noch mal breiter, würde ich denken.
Ja, also wahrscheinlich tendiere ich zunehmend auch dazu, dass jeder seinen eigenen Tod hat. Mal Rilke zitierend, Stundengebet, Gebet, Stundenbuch, wo er dann sagt, o Herr, gib jedem seinen eigenen Tod, den großen Tod, den wir in uns tragen. Und ich lese dann auch sehr gerne das Buch der Schweizer Tiefenpsychologin und Onkologin Monika Renz über das Hinübergehen. Was mich da sehr beeindruckt ist, dass sowohl das Ankommen in dieser Welt wie das Verlassen dieser Welt zwei spiegelgleiche Vorgänge sind.
Moment.
Wo wir aus einem Zustand kommen, wenn wir geboren werden, in den Mutterschoß implementiert werden, sagt sie mit C.G. Jung, aber auch als gläubige Theologin, da kommen wir aus einem paradiesischen Zustand mit einem Bewusstsein, das noch nicht dual ist. Das kann man gut verstehen, wo ich sage, hier bin ich und dort bist du. Ja, das ist dual. Während das nicht-duale, vorduale, paradiesische Bewusstsein eine qualitative Erfahrung des Einsseins mit allem. Des Onings, des Einsseins ist. Und dasselbe ist dann am Ende des Lebens, wo man, sie sagt immer, so, es ist so ein Hin- und Herpendeln bei vielen der 1000 Fälle, die sie da in ihrer Onkologie auch begleitet hat und dann ein schönes Buch geschrieben hat, eben Hinübergehen. Sie sagt, man geht hinüber, kommt aber wieder zurück, geht wieder hinüber. Ich habe das bei meinem Vater mitgekriegt, der war hier in der Herzklinik gestorben in Wien, war gar nicht alt, 65, schwerer Herzinfarkt gewesen. Und dann war er gestorben, dann hat man ihn reanimiert. Ja. Immer wieder reanimiert, bis er uns dann endlich am Sterbebett dann gesagt hat, also wenn ich wieder hinübergegangen bin, lasst mich doch sein. Ich wollte gar nicht mehr zurückkehren. Also das war für mich eine riesige Last, aus dem Licht noch einmal in dieses zurückzukehren. Und so habe ich jetzt zunehmend auch die Zuversicht, dass nicht nur die, die tief in Gott verankert sind, ja, in diesem Leben schon und sich in seiner Hand geborgen fühlen, auch diese Geborgenheit in das Sterben mitnehmen. So wie, ja, das heißt nicht, dass sie dann keine Todesangst haben, die Frommen. Wenn ich an Jesus am Kreuz schaue, wenn ich auf Jesus schaue, wie er im Garten Todesangst erlitten hatte, Blut geschwitzt hat, was medizinisch habe ich studiert, auch rein physiologisch möglich ist, dass man so viel Angst hat, dass es einem das Blut aus den Poren treibt, gibt es eigene medizinische Studien darüber, dann glaube ich schon, dass Jesus, obwohl er diese wirklich extremste Angst erlitten hat, manche Leute sagen ja, er hat sie bis zum letzten alle Ängste der Welt auf sich genommen im Sterben. Und dann aber er trotzdem sagt, bin einverstanden. Wenn du das willst, dann wirst du mich durchtragen. Sagt er ja auch am Ölberg angesichts des Kelches des Leidens. Ich glaube, dass man da sehr viel aus diesen biblischen Erzählungen lernen kann, die Angst zu verstehen und in der Angst zu bestehen. Die Angst verstehe ich, ja, weil mir etwas tiefe Angst macht, zum Beispiel die Angst vor der Endlichkeit, vor dem Tod, vor den Leiden. Die Leute haben weniger Angst vor dem Tod, sondern vor einem qualvollen Leiden. Das ist Angst verstehen und wo sie herkommt. Monika Renz sagt, eigentlich bringen wir die nicht aus dem Paradies mit, sondern sie überlagert sie. Sie überlagert das Urvertrauen, das am Grunde meiner Seele lagert, das überlagert dann in der ersten frühen Lebensphase, wenn mir die Welt aufgeht, wenn ich sozusagen unter dem Baum der Erkenntnis bin und dann höre ich den Herzschlag der Mutter. Das muss nach der paradiesischen Stille wie ein Getöse sein, ein bedrohliches Getöse. Und sie sagt, die Angst besteht insbesondere dann darin, dass ich fürchte, das wird mir alles zu viel, was ich jetzt plötzlich erlebe. Oder wenn ich dann geboren bin, abgenabelt vom Mutterschoß und nicht mehr versorgt, es wird mir zu wenig. Und es ist ja sehr spannend, dass alle diese Ängste dann im Laufe des Lebens neue Gesichter bekommen. Ich habe das mir sehr plastisch vorstellen können, dann nachher, als die vielen Schutzsuchenden über die Autobahn von Kennedy nach Österreich gekommen sind, da habe ich sogar ich, als ich die Bilder sah, in mir die Frage aufkommen gesehen, wird uns das nicht zu viel, wenn so viele auf einmal kommen? Es ist genau die Urangst, die ein neues Gesicht bekommt in der Gestalt dieser schutzsuchenden Menschen. Und dann höre ich ja auch heute wieder in der Europadebatte, auch bei uns im Parlament gerade wieder, als es um die neuen Migrationsregeln der Europäischen Union geht. Und ich bin der Meinung, dass man wirklich gegen die illegale Migration antreten muss, um der legalen Migration, der wirklich schutzsuchenden Migration mehr Raum zu schaffen. Dann sagten aber viele, wenn so viele in unseren Sozialstaat einwandern, haben wir dann nicht zu wenig, also zu viel, zu wenig, als diese zwei Variationen der Urangst. Und wie kann ich das bestehen? Und Monika Renz sagt, es ist gut, wenn du inmitten der Angst so etwas erleben kannst wie eine Rückbindung. Jetzt kann man ja lateinisch schön spielen mit dem Wort religere oder religare oder relegere. Es gibt ja drei Möglichkeiten, das Wort Religion zu erklären. Ich liebe am meisten das religare Zurückbinden und bin da völlig eins mit dem spirituellen Meister, dem Richard Rohr aus New Mexico, dem Franziskaner, den ich unglaublich schätze, der sagt dann nachher, es geht letztlich im ganzen Leben in der Religion um Connectedness, also um Rückbindung, um Verbundenheit. Oder wie der Thomas Merton es dann sagt, Oneing, eins werden. Und deswegen konnte ja auch der Richard Rohr, was mich sehr erleichtert, auch persönlich, sagen, it is not necessary to be perfect, but to be connected. Mhm. Also du musst nicht moralisch perfekt sein in deinem Leben, aber es ist wichtig, dass du in deiner moralischen Imperfektheit rückgebunden bist und vertraust.
Vittoria ist ja Franziskaner. Mhm. Ich habe früher relativ viel Zeit in Assisi gebracht, auf den Spuren von Franz von Assisi. Und vielleicht war das nur meine damalige Wahrnehmung, weil ich dort gestanden bin, aber ich bin sozusagen in dieser Einsiedelei gesessen, wo Franziskus meditiert hat und gebetet hat. Und ich war dort, wo er die Stigmata erhalten hat. Und täuscht mich der Gedanke oder war Franziskus wirklich auch ein Suchender, der damit gerungen hat? Also der hat Zweifel gehabt. Ist das nur meine Wahrnehmung oder war er wirklich jemand, der damit gerungen hat?
Also wenn wir grundsätzlich einmal einverstanden sind mit der Formulierung, es ist unmöglich, Gott zu begreifen, dann ist Glauben immer ein Prozess des sich Annäherns, des sich Öffnens oder noch mehr des Ergriffenwerdens, des sich beschenken Lassens. Und gerade bei großen Heiligen, ich habe die Vita des Franziskus nicht so sehr studiert, aber die Teresa von Avila, die Teresa von Kalkutta, der Johannes von Kreuz, einer der großen spanischen Mystiker, die kannten auch die Erfahrung der dunklen Nacht. Ja. Und es gibt in den Schriften der Teresa von Kalkutta sehr viele Texte, wo sie auch am Ende ihres Lebens fast verzweifelt schreit, dass sie nicht mehr glauben kann. Und dass ihr Gott abhanden gekommen zu sein scheint. Aber das ist möglicherweise auch, sagt sie dann selber, als sie wieder durch war, rückblickend, eine Art, wie Gott mich schult. Ja, ja. Wie Gott mich Vertrauen lehrt, auch im Nichtsehen. Ja. Ja, in der Wolke des Nichtsehens, sagen der Mörden und all dieses, das Not-Knowings. Ja, das ist eine, glaube ich, sehr wichtige Formel der Mystik, dass man weiß und zugleich nicht weiß, dass man erkennt und zugleich nicht erkennt. Ich kann mich gut erinnern, war einmal als Dekan eingeladen bei 160 Maturantinnen da im Radiokulturhaus und ich kam zu spät wegen einer Sitzung in der Universität und dann die erste Frage einer taffen Studentin sagt, wozu brauchen Sie Gott? Und ich denke wirklich nur kurz nach und sage, ich brauche ihn nicht. Er ist zu nichts zu gebrauchen. Und das ist die Warnung davor, wozu aber heute viele neigen in der Religion, Gott für etwas zu verwenden. Also ein nützlicher Gott für menschliche Anliegen, auch für Macht, für Gewalt, für Krieg. Ja, wenn man heute schaut in Amerika, die Rechtfertigung der Kriege in Russland oder in Amerika, jetzt auch gegen den Iran, man macht wieder heilige Kriege daraus. Armageddon soll das sogar sein, sagt der Pete Hegseth, was da im Iran stattfindet. Notfalls, so droht ja auch Donald Trump mit einer Atombombe, wenn es sein muss, damit endlich das Gute mit aller Gewalt jetzt schon durchgesetzt wird. Und das ist ein Missbrauch Gottes, wie es schlechter nicht sein kann.
Ich würde gerne nochmal zu diesem Angst und fürchte dich nicht, fürchte euch nicht zurück. Bin ja Mediziner, habe Patienten, die teilweise schwere Krankheitsbilder haben. Wenn man da kein wirklich gutes Fundament hat, ist es sowas von logisch, dass die Angst kommt. Also ist ja eigentlich normal. Deswegen haben Sie, glaube ich, gesagt, sozusagen Sie, also es war jetzt nicht in der Angst zu verweilen, aber wir kriegen die ja nicht los. Aber trotzdem dieses fürchte dich nicht, das ist für mich so ein bisschen wie geh über das Wasser. Also so ein bisschen, also gibt es einen Stufenplan, Empfehlungen gegen die Angst?
Mir war immer schon wichtig, auf der einen Seite zunächst sprachlich zu sagen, Angst und Furcht werden bei uns durchmischt, verwendet und nicht sauber getrennt in der Alltagssprache. Aber wenn ich wissenschaftlich über Angst und Furcht arbeite, da verwende ich schon klare Definitionen. Ich sage zum Beispiel, die Angst sitzt im Bauch, ist irrational. Die Furcht sitzt im Kopf, ist rational. Die Angst lässt mich flüchten. Die Furcht lässt mich kämpfen. Und so ist es meines Erachtens einer der Höchstleistungen einer guten therapeutischen Intervention, diese Energie der Angst in Furcht zu transformieren.
Ja.
Und darum sagt ja auch die Heilige Schrift immer, vor allem der Auferstandene, habt keine Angst. Aber das ist wieder sprachlich tatsächlich zu unterscheiden, weil wenn Johannes Paul II. Seine erste Rede hält als neu gewählter Papst, dann steht er dort und mit seiner damals jugendlich donnernden Stimme sagt er, non abbiate paura, habt keine Angst. Und ich glaube, er meinte, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Weil die Angst ist wirklich etwas Bösartiges. Der Erwin Ringel, den ich sehr verehrt habe und mit dem ich ganz gut war auch, der sagt, im präsuizidalen Syndrom erlebt der Mensch nur noch im präsuizidalen Syndrom erlebt der Mensch nur noch Enge, das heißt lateinisch Angustia, und es ist dasselbe Wort wie Angst. Und dieser Selbstmörder hat dann nur noch zwei Fantasien, wenn er springt in den Tod, entweder ist dann alles aus, wäre auch schon eine Lösung, weil dann der Zustand zu Ende ist, definitiv. Oder es kommt etwas Besseres, Paradiesisches. Und Ringel hat ja damit Gott sei Dank auch erreicht, dass meine eigene katholische Kirche sich endlich davon abbringen ließ, Selbstmörder nicht im heiligen Boden eines Friedhofs zu beerdigen. Das ist jetzt der Normalfall. Ich habe auch schon einen Selbstmörder hier im salzburgischen Land beerdigt, den ich persönlich gut kannte. Und das war eine ganz tragische Geschichte, wie der sich dann erhängt hat. Ja.
Weil in der chinesischen Medizin geht man davon aus, dass, also es wird dem Organ der Niere zugeordnet, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass jeder Mensch ängstlich ist. Da kommt man nicht aus. Ja. Insofern ist das immer ein Thema für jeden von uns. Ja.
Aber das könnte ja, wenn ich das richtig jetzt deute, würde ich sie eher als eine kreative Angst bezeichnen, weil Angst ist dann eine Leserhilfe, dass etwas nicht stimmt, dass etwas zu beheben wäre. Also das geht dann schon in Richtung Furcht und hat ein Thema.
Dann wäre es gut, weil dann hätte man ja proaktiv ein...
Aber solange das nicht der Fall ist der Therapiebedarf extrem.
Natürlich, und chinesisch sagt man, weil wir geschwächt sind, ist man ängstlich. Und wenn man ängstlich ist, schwächt einen das und dann...
Ein Teufelskreis.
Ja, gerne einen Schritt auf die Seite, aber fürchtet euch nicht. Ja. Wie? Das ist immer eine Frage.
Steig aus diesem Kreislauf der Angst, der destruktiven Angst, muss ich jetzt dazu sagen. Wenn man nicht eben genau diese klugen Definitionen vornimmt und das eine, die Furcht, nämlich als schöpferische Überlebensstrategie bezeichnet und die Angst als destruktive Energie, die ja genau, wie Sie vorher beschrieben haben, diesen Teufelskreis nach unten auslöst.
Ich mache jetzt einen thematischen Sprung, aber ich habe in der Vorbereitung gefunden, dass Sie zu Zeiten als Professor Schütz der Rektor war von der Med-Uni, wirklich geholfen haben, den ersten Lehrstuhl für Palliativmedizin, Professor Matzke, zu implementieren.
Mit dem Günther Viert und dem Institut für Ethik in der Medizin.
Ich weiß, dass es das Institut gibt. Ich kenne die jetzige Professor Masel, Leiterin, sehr gut. Ja. Oder sie war auch schon hier, glücklicherweise. Können Sie das ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, wir haben natürlich eine kulturelle Entwicklung, die in Richtung Euthanasie verläuft zurzeit.
Sie meinen assistierten Suizid?
Ganz generell. In allen Umfragen haben wir Anhaltspunkte dafür, dass der Anteil derer, die sozusagen für eine aktive Sterbehilfe ein Verständnis haben, im Zunehmen begriffen ist. Mhm. Ja. Und wir fragen, ist das die Lösung für ein, wenn ich den Rilke wieder zitiere, für den je eigenen Tod, den ich nicht sozusagen abschneiden will vor mir als Stück meines Vollbringens des Lebens, sondern also gleichsam outsource und vorher das den Prozess beende, sondern wie kann der Mensch Unterstützung finden, dass er seinen Weg zu Ende geht. Und da kam mir natürlich damals von der Caritas Socialis die Hildegard Teuschel sehr gelegen, die ja eine Pionierin war für die Entwicklung der Hospizbewegung. Und Hospizbewegung heißt Palliativmedizin. Die kann man sich ohne die nicht vorstellen, weil wir auch in den Studien gemerkt haben, dass, wie gesagt, die Leute nicht vor dem Tod letztlich Angst haben, sondern vor einem qualvollen Sterben Angst haben. Das ist einer der Hauptgründe.
Und da haben Sie auch Studien nochmal gemacht vorher zu dem Thema?
Ja, da gibt es empirische Studien und ich habe viel Material in Deutschland, in Österreich, wo ich also empirische Forschungen gemacht habe. Religion im Leben der Österreicher ist eine Fundgrube dafür. Und mich hat das sehr beeindruckt, wie Sie dann mit der Hospizbewegung und damit auch mit der Palliativmedizin eine Alternative aufgedeckt hat zu dieser euthanasierenden Bewegung. Und es ist ja dann auch geglückt mit der Universität, aber auch mit Hildegard Teuschel, mit kirchlichen Kreisen, die Politik in Österreich lange Zeit davon zu überzeugen, dass der Staat die Palliativmedizin, also die Hospizbewegung fördert, um diese vor sich also voranschreitende Euthanisierung unserer Kultur zurückzuhalten. Ja. Und das ist sehr lange gelungen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das dauerhaft aushalten lässt, weil das Sterben vollbringen setzt natürlich ein Menschenbild voraus, das meines Erachtens bei einem Teil der Bevölkerung korrodiert zurzeit, also verdunstet, wenn ich so will. Die Zahl der Menschen in meinen Studien wieder über Jahre hinweg, die sagen, nein, mit dem Tod ist alles aus. Ja. Für die ist sozusagen eine Kultivierung des Sterbens die schwächere Alternative,
ich muss mitdenken,
als frühzeitig das Sterben zu beenden. Ja. Also die aktive Sterbehilfe korreliert auch statistisch dann stark mit der Überzeugung, dass alles aus ist. Dann sagt man, wozu soll ich mir das antun? Wozu brauche ich das? Ich brauche dann eher einen Arzt, der mir sozusagen hilft, meinen Sterbeprozess abzubrechen. Mhm. So wie man eine Schwangerschaft abbricht, bricht man auch das Sterben ab. Schwangerschaftsunterbrechung und Sterbeunterbrechung sind ja verwandte Vorgänge. Also ich glaube schon, dass es dann richtig gewesen ist zu sagen, wenn dann Palliativmedizin, dann braucht das auch eine entsprechende medizinische Ausbildung. Wir brauchen dann auch hinreichend gute Palliativärzte und zwar nicht nur in den Hospizen und nicht nur in den Kliniken, sondern die auch in der Lage sind, wenn jemand zu Hause gepflegt werden will, dass auch Hausärzte palliative Fähigkeiten entwickeln, sodass die Palliativausbildung in die Grundausbildung der medizinischen Ausbildung hineingehört. Und da war ein Konsens unter dem Rektor Schütz und den Leuten, die das auch im Institut für Ethik und Medizin vertreten hat, Günther Fürth, der ja auch in der Europäischen Ethikkommission war und dort genau diese Position auch stark vertreten hat, auch in der Kommission des Bundeskanzleramtes, der Ethikkommission. Ich glaube, da ist eine sehr gute humane Arbeit geleistet worden. Ob wir sie als Standard politisch erhalten können, wird sich zeigen. Wobei ich ein bisschen zuversichtlich bin, weil ich glaube, dass die Zahl der jungen Leute auch in diesen Fragen der Weltanschauung ja anders denken als die aufgeklärten Alten. Die werden in ihrer Sexualkultur wieder restriktiver, die werden achtsamer auch miteinander im Umgang. Ich glaube, dass die Jungen wirklich nicht so schlecht sind, wie wir Katholiken sie das manchmal gerne hätten. Ja, das ist nicht der Fall. Sondern ich bin zuversichtlich, dass es hier eine neue Zuneigung zu einer gediegenen Menschlichkeit geben wird. Ich sage das so allgemein, weil ich auch hoffe, dass wir da eine Menge von Atheisten und Menschen guten Willens mitnehmen können auf diesen Weg zurück zu einer größeren Vertiefung dessen, was Mensch und was Welt ist, weil mein Eindruck ist, dass sehr viele Leute auch aus der spirituellen Szene von allen Religionen sagen, es kann doch nicht sein, dass ich mein Leben in dieser Plattheit erschöpft, aufzustehen, zu arbeiten, zu kaufen, zu konsumieren, aufstehen, kaufen, konsumieren, so wie der Sigmund Baumann dann geschrieben hat, statt Descartes, cogito ergo sum, ich bin, weil ich denke, er dann geschrieben hat, cogito consumo ergo sum, also weil ich konsumiere, habe ich die Erfahrung, dass ich bin, und da sagen zunehmend viele vernünftige Leute, auch Jüngere, das ist mir zu wenig. Ja, ja. Das hinterlässt Leere, sagen auch große Philosophen heute. Und dann ist so schon die Kernfrage, ist es möglich, durch die alten Erzählungen, zum Beispiel der Religionen, oder auch manchmal durch eine Art stoische, aristotelische Philosophie, man muss ja nicht in jedem Fall ein gläubiger Mensch sein, um ein Mensch zu sein, ja, dann glaube ich, dass es da starke Synergien geben wird und die Zukunft anders aussieht, als die großen Säkularisierungsprognosen uns glaubhaft machen wollen.
Sie haben ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kreiert haben, aber ich habe ihn zum ersten Mal bei Ihnen gehört, Christen, Atheisten, Etwasisten.
Etwasisten. Stammt von Tomáš Halík, meinem Freund aus Prag. Der ist ein außerordentlich guter Soziologe, Psychologe, Religionspädagoge, Theologe auch. Hat auch den Templeton-Preis gewonnen gehabt, 1 Million Euro, nicht schlecht für die Forschung, das ist genial. Ja. Und Tomáš Halík sagt, es wäre gut, wären die Tschechen überzeugte Atheisten.
Ja.
Dann hätten wir Gegner. Dann hätten wir jemanden, mit dem wir streiten können. Aber leider haben sie sich entschieden, nicht mehr überzeugte, glaubende Atheisten zu sein, sondern irgendetwas wird es schon geben. Ja. Aber dieses Irgendetwas hat mit ihrem realen, bürgerlichen, alltäglichen Leben gut wie nichts zu tun. Ja. Und diese Formel, die wir auch in der Studie drinnen haben, es ist ja eigentlich das Konzept des sogenannten Deismus. Also nicht des Theismus eines engagierten Gottes, seiner Welt gegenüber, der eine Leidenschaft gegenüber der Welt hat, wie Joel 2,18 einmal sagt, sondern es ist ein Gott, der vielleicht, wie der Leibniz sagt, ein Uhrmacher war, ein guter Uhrmacher, die Welt ganz ordentlich. Erzeugt dieses Orologio, hat sie aufgezogen und jetzt läuft sie ab bis zum Ende und hat sich zurückgezogen und drum keine Gegenwart Gottes in der Geschichte, keine Offenbarung, keine Menschwerdung, auch kein Christentum, das braucht es alles nicht. Das ist das, war er mal in Zürich in der Freimaurerloge dort eingeladen, war sehr spannend. Die sind frömmer als wir Christen alle zusammen, die alles glauben. Hat mich einer gefragt, ob ich glaube, dass Gott persönlich ist, weil das glauben natürlich die Freimaurer eben nicht, sondern die sagen etwas. Etwas Großes, der Maurergott, der Freimaurergott. Dann sage ich, wenn ich mich schon als Person verstehe, dann wird vielleicht Gott mehr sein als ich, also mehr als Person. Das ist das, was ich in Verbindung bringe. Aber die Freimaurer sagen auch, Gott ist der Weltbaumeister. Und darum haben sie in ihren Symbolen auch alle Instrumente des Bauens drinnen, den Zirkel und das Dreieck. Und das sagen die Leute heute mehrheitlich in meinen Umfragen, wenn man sie nach dem Gottesbild fragt, was ja schwierig ist, dann sagen sie, persönlicher Gott kann ich mir nicht vorstellen. Aber irgendetwas muss es ja doch geben, weil sonst gäbe es die Welt nicht. Irgendjemand muss die Welt erschaffen haben. Und das nennt dann eben Tomáš Halík diesen völlig gefahrlosen Etwasismus. Gibt auch im Englischen dann den Begriff der Nons, also der Nichtglaubenden. Steht natürlich fachlich dann, wenn man einen Fachbegriff haben will, religiöse Indifferenz. Oder wie das ein ostdeutscher Bischof einmal sehr weise formuliert hat, Feige, glaube ich, hieß der, die haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben, die Ostdeutschen. Also Gott ist ihm völlig abhanden gekommen, wie der Friedrich Heer geschrieben hat in einem Zukunftsroman, der achte Tag gesagt, ist ihnen abhanden gekommen wie der Apfel aus einem löchrigen Sack. Weg ist er.
Aber ein Diskurs mit einer Gruppe von diesen Menschen wäre dann anders als ein interreligiöser Dialog,
wo sich
ein Christ mit einem, wem auch immer, Vertreter einer anderen Religion trifft und dann sowieso auf Augenhöhe, aber respektvoll zuhörend.
Ja, und da bin ich einfach jetzt stolz, dass das große Konzil vom Zweiten Vatikan in der Frage der Begegnung der Religionen, da sind wir federführend gewesen mit Kardinal König von uns von Wien aus, dass wir sagen, nein, nein, also da steckt in allen Religionen eine wirkliche heilige Dynamik drinnen. Die Suche nach der einen Wahrheit, die wir nie ganz haben, auch wenn wir sagen, Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben, das gibt uns schon Orientierung, es hilft uns Christen sehr, aber wir können wirklich davon ausgehen, dass Gott an jedem Menschen Interesse hat und sich jedem Menschen, wenn er ein Suchender ist, in irgendeiner Weise etwas von dieser Wahrheit zeigt, die er selber in Fülle ist. Mhm. Und so ist ja auch die Theologie sehr bescheiden geworden und sagt, wir haben etwas von der Wahrheit, aber wir besitzen sie nicht als Buch, das wir dann irgendwo hineinstellen und sagen, da steht jetzt die ganze Wahrheit des Glaubens drinnen, weil Gott, wie der Johannes sagt, immer größer ist als unser Herz. Immer.
Es gibt da so eine, ich erzähle dir öfter die Geschichte, weil mich hat die berührt. Wir haben in Österreich den Theravada-Mönch Bhante Silivansa und der hat in dem Vorlesungsblock mit Professor Fiegel über interreligiösen Dialog halt auch vorgetragen und in einem Podcast mit uns hat er über interreligiösen Dialog auf die Frage, was für ihn ein guter interreligiöser Dialog wäre, erst eine Geschichte erzählt, eine schöne, aber die Essenz war, wenn ich jetzt mit einem Buddhisten oder aus dem Judentum oder Islam, wie auch immer, wenn zwei verschiedene Religionsvertreter sich treffen und einen guten interreligiösen Dialog führen, dann sollte die eine Person die andere sozusagen fast schon dazu ermutigen, in seine Religion tiefer zu gehen.
Genau.
Und wie schön ist das, oder?
Genau. Das ist genau meine Position. Ich sage auch, wenn ich mit einem interessierten Konfuzianer rede, wie ich das in China oft gemacht habe und versucht habe, dann lerne ich an seinem Beispiel, meine eigene Religion tiefer zu verstehen. Das ist genau der Schlüssel. Und wir sagen ja übrigens auch bei den Schattenseiten der Religion, von denen wir ja gesprochen haben, dass sie sehr oft missbraucht werden können, dass ich nicht hergehe und sage, einem Moslem missbraucht den Koran nicht, sondern sage, setz dich hin, mach das wie ich und stell dir die Frage, wo haben wir, die Christen, im Laufe der Geschichte Gott in Misskredit gebracht? Da fällt mir sofort der 30-jährige Krieg ein. Wir haben in Europa gemordet, geschändet, aber alles im Namen Gottes. Und das ist unser Versagen gewesen des Christentums, wo immer Gott für Gewalt gestanden ist, auch bei den Kreuzzügen, bei den Hexenverfolgungen. Man kennt diese Dunkelgeschichte sehr gut im Christentum. Aber wir müssen das selber aufarbeiten. Und wir können so sagen, ich kann dem russischen Patriarchen nicht sagen, bekehr dich. Ja, bekehr dich ist immer ein guter Zuruf, weil das ist in der Bibel drinnen. Ja. Also bekehren kann er sich schon, aber sage ich, grab tiefer, sage ich, verstehst du schon alles, was deine Tradition zu diesem Thema wirklich sagt? Kannst du wirklich sagen, wir führen Heiligen Krieg, wenn du am Morgen in der Bergpredigt liest, selig die Frieden stiften, selig die keine Gewalt anwenden? Der Patriarch müsste doch sofort nach dem Gottesdienst in sein Büro eilen, das rote Telefon ergreifen und sagen, hallo Bruder Wladimir, habe gerade gehört in der Lesung, Frieden stiften, mach Frieden in der Ukraine, hör auf mit der Gewalt, müsste er sagen und tut er nicht, weil er so viele Interessen hat. Er möchte die Ukraine zurück und damit 42 Millionen Kirchenmitglieder.
ich glaube, es war nicht Christentum, sondern Religion ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
So. Genau. Das ist diese Formel. Mhm. Das stammt von Papst Franziskus, den ich sehr verehre. Ja, er sagt, in Irak, glaube ich, hat er das irgendwo gesagt, wir sollen nicht vergessen, dass eben die Religion oft ein Teil des Problems ist. Und sie wird dann ein Teil des Problems, darauf hat sich auch der neue Papst Leo XIV. Konzentriert, wenn Religion den Krieg statt dem Frieden fördert, ja? Die Aufrüstung fördert statt die Abrüstung, die Waffen fördert statt den Dialog fördert, eine totale Unterwerfung unterstützt, statt einen gerechten Frieden zu verlangen. Ja? Gerechter Friede kann dann schon auch damit einhergehen, dass man einem angegriffenen Land unterstützt, seine eigene Würde zu bewahren. Sagen wir meine jungen Ukrainerinnen, sie sagen, wir müssen kämpfen, weil sonst haben wir auf dem Maidan, wo sie um ihre Freiheit im russischen Raum damals nach Sowjetunion gekämpft haben, haben wir umsonst gekämpft. Die wollen ein freies Land sein. Sie wollen nicht ein Land, wo es Nawalny-Verhältnisse gibt in der Ukraine. Und das fürchten die sofort. Und wie es jetzt im Donbass zugeht schon in der Zwischenzeit, ist ja jede Freiheit weg. Das ist ja gleichgeschaltet mit der Unfreiheit, die auch in Russland heute gang und gäbe ist.
Wir leben in einer taumelnden Welt. Ja. Dieses Zitat haben Sie ja wirklich während dieser Online, weiß nicht, Konferenz.
Ja, das hat mich sehr beeindruckt damals. McCormick hieß ja ein Franco-Kanadier, ein Philosoph, der am Institut Internationale Philosophie in Paris lehrt. Und er war der Einzige, der noch reden konnte, weil dann am 24. Februar 2022 der Krieg, der Einmarsch der Russen von Weißrussland her Richtung Kiew stattgefunden hat. Und ich habe mir aus seinem Vortrag eben diese eine Aussage gemerkt: We are living in a tumbling world. Wir leben in einer taumelnden Welt. Und jeder, der heute Nachrichten liest, weiß, dass es zu viele Kriege gibt, dass wir einen extremen Klimanotstand haben bei allen Leugnern, die dann sagen, ja, menschengemacht ist nichts dabei, das ist der normale Gang der Dinge. Wir werden wieder eine Eiszeit kriegen, wir mal kurz im Mittelalter. Die wissen das alles genau, aber merken nicht, dass das System des Weltklimas sich irreversiblen Kipppunkten annähert, wie dieses IPCC der UNO sagt, dieses Intergovernmental Panel of Climate Change von den Vereinten Nationen, gibt jedes zweite Jahr tolle Berichte heraus. Und die sagen eben, wir sind knapp daran, dass der Golfstrom sich zu schnell erwärmt, dass die Eiskappen abschmelzen, dass die Regenwälder zerstört werden. Und wenn wir das nicht behindern, dann verlieren wir jede Gestaltungsfähigkeit des Klimas, weil dann verselbstständigt sich der Klimanotstand. Und dann haben wir natürlich diese unglaubliche Herausforderung der Migration. Und wir in Europa sind ja relativ naiv, vor allem die rechtsgerichteten Parteien, die dann eher sagen, schickt doch die alle zurück, während jeder Wirtschafter händeringend sagt, Gottes Willen, wir in Deutschland brauchen jährlich 200.000 Fachkräfte, weil, und das übersieht fast jeder, wir eine Geburtenrate haben, die so klein ist, dass wir ja angewiesen sind, dass wir ja Menschen anziehen, nach Europa zu kommen. Und das kommt natürlich dann und fällt auf einen Boden, wo Leute in Kriegen sind, wo sie Naturkatastrophen erleben, wo man nicht mehr leben kann, wo sie auch in hoffnungsloser Armut leben, was ich für sehr wichtig halte, auch diesen Grund deutlich zu benennen. Wir sagen dann in unseren oberflächlichen politischen Diskursen immer, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, die wollen nur besseres Leben. Und dann habe ich einen Studenten aus Nigeria, der habe ich im Seminar verwendet, ich sage nicht Wirtschaftsflüchtlinge, ich sage Armutsflüchtlinge, sagt er, nein, auch noch nicht Armutsflüchtlinge ist der beste Begriff. Sag lieber Hoffnungsflüchtlinge, weil mein Bruder, 10 Kinder, Frau, muss für den ganzen Clan sorgen. Der hat jetzt keine Arbeit, Aber jetzt, wo er die Arbeit verloren hat, schickt er noch nicht einen der Jungen nach Europa, um dort Geld zu verdienen und 2/3 des Geldes, das er verdient, nach Hause zu schicken. Wir merken ja nicht, wie das Geld, das wir den Schutzsuchenden geben, eine Wiedergutmachung der Entwicklungszusammenarbeit, die wir nicht leisten. Eigentlich müssten wir ja 0,7% in die Entwicklungszusammenarbeit stecken. Tun wir ja nicht. Jetzt kommen sie zu uns und holen sich halt das Geld auf diesem umwegigen Weise. Dieser junge Student sagt dann, der flieht erst, wenn er weiß, er ist in 10 Jahren noch ohne Arbeit. Und dann hat er keine Hoffnung mehr. Und dann wird er einen schicken oder er selber zum Hoffnungsflüchtling werden. Und ich finde das einen sehr, sehr guten Begriff, diesen Hoffnungsflüchtling. Und da gibt es eben diese vielen Gründe, warum die Menschen schutzsuchend zu uns kommen. Also auf der einen Seite ziehen wir an, auf der anderen Seite drängt es diese Leute her, ja nicht nur von Afrika, sondern auch Ostasien, Bangladesch und wo sie auch alle hergekommen sind, diese Bootsflüchtlinge damals. Ich glaube, dass wir eine taumelnde Welt sind und alle Menschen guten Willens schon, das ist meine Überzeugung, das Kapital haben, jetzt in diese Welt nicht Hoffnungslosigkeit hineinzusingen und Angst zu machen der taumelnden Welt, sondern zu sagen, nein, halten wir alle Menschen guten Willens zusammen und machen wir eine Politik des Vertrauens, die den Frieden fördert, die Kriege beendet, die Aufrüstung zurückfährt wieder auf ein vernünftiges Maß der Verteidigung, dass wir das Klima anders behandeln und dass wir mit der Migration mit einem offenen Visier umgehen und das Richtige tun.
Jetzt sind Sie ja schon, ich weiß, wann Sie geboren sind, weil es in Wikipedia steht. Sie könnten sich ja schon längst zurücklegen und die Lorbeeren genießen Ihres Lebens. Aber nein, also erstens finde ich total interessant, diese verschiedenen Studierenden, was die alles für spannende Informationen Ihnen liefern. Aber dass Sie da sich noch so involvieren. Und der zweite Punkt, den ich total schön finde, ich habe noch nie, also sowieso dieses 50-Euro-Sparschwein jammern geht, aber Sie jammern ja auch nicht.
Nein, ich jammer nicht.
Wie schön ist das?
Wie man das schafft?
Nein, wie schön das ist, wie man
es
schafft.
Nein, nein, da bin ich ein brutaler Organisationsentwickler. Ich habe lange Jahre in Freising in der Bischofskonferenz eine Einrichtung 25 Jahre führen und leiten in der Kirche mitgestaltet. Und ich war ein Profiteur. Ich habe meinen theologischen Beitrag geleistet, aber ich habe dann immer 3 Einheiten von Organisationsentwicklern mitgekriegt und weiß jetzt, was in der Organisationswissenschaft für gutes Leiten erforderlich ist. Und die sagen einhellig. Die schlechteste Voraussetzung für eine gute Entwicklung einer Welt oder einer Organisation ist Jammern. Negative Organisationsenergie nennen sie das. Du kannst nur sagen, okay, wir setzen uns Ziele, wir machen Schritte und wir machen jetzt kleine Schritte, die wir schaffen, ohne zu jammern, aber mit Investitionen. Und das ist der Grund, warum ich auch in der Kirche sage, Leute, wir brauchen eine sehr hoffnungszuversichtliche Pastoralkultur und wir müssen das Jammern aufhören. Also sagt zum Beispiel auch, es ist völlig absurd, jetzt zu sagen, weil wieder so viele aus der Kirche ausgetreten sind. Das ist ja einer der Anlässe, wo wir öffentlich dann
das
jammern.
Sagen Sie auch von unten hinaufziehen.
So ist das. Das wollte ich gerade erklären. Ich sage, wir nehmen da einen historischen Maßstab und beurteilen damit die Gegenwart. Ja, das ist schon klar. Kaiserin Maria Theresia hat entdeckt, dass der gemeine Mann, so wie sie ihn nennt in dem Gesetz, am Sonntag zwar in die Kirche geht, aber vor der Predigt gleich wieder ins Wirtshaus wechselt. Was macht sie, die Oberseelsorgerin Österreichs? Sie sperrt die Wirtshäuser zu. Ja, da mussten die Leute, da können wir leicht 100% ansetzen. Und diese Zeit ist vorbei und jetzt gehen halt diese 100% runter. Und dann sage ich, nein, das ist normal. Wir nähern uns vielleicht sogar dem biblischen Normalfall. Ich wünsche mir nicht, dass wir eine Sekte werden. Aber wir können wie eine gastfreundliche Herberge eine sehr qualitativ starke Bewegung in dieser heutigen Welt sein. Und man hört uns, man hört den Papst heute. Man hat noch nie so wie unter Franziskus oder schon Johannes Paul II. War ein sehr politischer Papst. Man hört auf deren Stimmen. Und wenn der etwas anderes sagt als der Gigi Vance oder der Donald Trump oder der weiß Gott wer, dann kriegen Sie einen Konflikt heute mit dem Papst, wo immer der Papst besser aussteigt als diejenigen, die mit ihm den Konflikt suchen. Und das ist meines Erachtens ein gutes Zeichen, dass es sich lohnt für die Christen, oder jetzt sage ich wieder ökumenisch, große Religionen, für alle Menschen guten Willens, dass es sich lohnt, nicht die Hoffnungslosigkeit der Welt zu verdoppeln, sondern in diese Welt Hoffnung hineinzusingen. Ich habe mal dann probiert zu sagen, Hoffnungspartisanen zu sein, ja, aber da hat mich dann jemand gemahnt und hat gesagt, das ist zu militaristisch, also ich habe mich bekehrt, lass mir da was Sprachliches doch sagen, obwohl ich die Sprache ja sehr liebe und viel kreativ damit zu arbeiten gewohnt bin. Und sage ich heute Hoffnungshebammen. Hoffnungshebammen, die Hoffnung zur Welt bringen. Das ist dieses zur Welt bringen, finde ich so toll bei dem Begriff der Hebamme. Ja. Und es ist in der Tat nicht militaristisch.
Und Hebammen sind ja oft, ich will jetzt nicht sagen mystische Menschen, aber die sind so nah am Leben und Tod, dass man diesen, also man sieht so viel als Hebamme, dass, also es würde gut für den Begriff auch passen. Ne? Ja. Noch einmal auf das Nicht-Jammern, weil ich habe ja wirklich jetzt, also mir etliche oder die Videos, die ich mir anschauen konnte, angehört. Ich würde sogar behaupten, dass sie nicht nur verbal nicht jammern, sondern auch gedanklich nicht verzagen. Da ist immer die Geisteshaltung proaktiv.
Es gibt keine Wirklichkeit, keine Entwicklung, die nur Schatten hat. Könnte gar keinen Schatten haben, wenn es nicht das Licht wäre. Und ich habe mir angewohnt, zum Beispiel...
Entschuldigung, und umgekehrt aber auch, ohne Licht kein Schatten?
Umgekehrt, beides, ja. Das ist Yin-Yang. Das ist dieses chinesische Doppel... Das ist der Nikolaus Cusanus. Es ist immer die Coincidentia Oppositorum. Es ist immer beides, das Gegenteilige. Und das macht die Kreativität aus. Wenn du keinen negativen und positiven Pol hast, hast du kein Licht. Ja, geht auch nicht. Und da habe ich schon mir zur Gewohnheit gemacht in den letzten Jahren. Ich war früher ein Zyniker, aber das habe ich aufgehört, weil es nichts bringt. Dann habe ich gelernt, Leute, wo ich Probleme habe damit, und die mir auch geschadet haben, dann sage ich, okay, das merke ich, da habe ich ein dunkles Gefühl über den Menschen, aber das nehme ich jetzt zu Anlass, bei genau diesen Menschen das Gute zu suchen. Weil ich sage, der hatte etwas Gutes, auch in sich. Also zum Beispiel, ich hatte Streit mit dem Kardinal von Köln, der hat mir mal Redeverbot gegeben wegen einer Untersuchung in Passau über einen Bischof, der wirklich nicht die eleganteste Lösung war für dieses Juwel. Und dann bin ich hingeflogen und dann kannte ich den ganz gut und habe mit dem auch ordentlich gestritten. Also ich hatte einen veritablen Konflikt mit dem. Und dann war ich wieder mal in Köln. Ich habe den Konflikt gut ausgestanden. Wir haben uns wirklich die Wahrheit gesagt. Er hat das zurückgenommen dann nachher. Und dann treffe ich ihn bei einem anderen Kurs, gehe um 5:30 in der Früh, muss man sich vorstellen, vom Maternushaus in Köln, ein schönes Bildungshaus der Erzdiözese Köln, gehe ich zum Hauptbahnhof. Wer kommt mir um 5:30 entgegen? Gebeugt. Der Kardinal Meissner. Und ich begrüße natürlich, und er kennt mich auch sofort, und sage ich, Eminenz, so bald in der Früh, was machen Sie da? Ja, ich gehe in die ewige Anbetung jeden Morgen, solange ich kann. Sage ich, Herr Kardinal, wir hatten manches Gefecht. Aber jetzt ehrlich gesagt, ist noch was Dunkles zwischen uns? Und dann sagt er, und mich freut das immer noch, dass er das gesagt hat, und das ist Größe. Ja. Er sagt, alles vergeben und vergessen. Und das ist eine starke Meldung gewesen für mich. Und bestärkt mich, auch in meiner Entschiedenheit zu sagen, da ist was Dunkles, aber es gibt auch das andere. Da ist das Dunkle, natürlich leiden unsere Kirchen durch dieses Ende der konstantinischen Ära, weil wir uns ja gut eingerichtet haben, finanziell, personell, in diese guten Zeiten, wo ja in der Übergangszeit viele Atheisten den Kirchenbetrieb gezahlt haben. Oder wenig gläubige Menschen den Kirchenbetrieb gezahlt haben. Das geht zu Ende. Das ist schmerzlich, dass etwas zu Ende geht. Natürlich. Aber in dieser Zeit des vermeintlichen Niedergangs habe ich schon früh angefangen zu sagen, die Kirche ist in einer Krise. Krise heißt aber nicht Untergang, sondern Übergang. Und habe dann formuliert, es ist klug, nicht den Untergang zu verwalten, sondern den Übergang zu gestalten. Also wirklich zuversichtlich wieder kreativ zu intervenieren und zu sagen, da kommt eine neue Gestalt der Kirche auf uns zu. Die ist, wenn sie sich am Evangelium orientiert, nicht schwächer, aber anders. Und das macht mir Zuversicht, dass etwas schon mitten unter uns im Wachsen ist. Und ich entdecke das in vielen konkreten Pfarrgemeinden, die eine erstaunliche und völlig gegenläufige Vitalität aufweisen. Dann sage ich, was macht ihr da eigentlich? Ja, dann sagen sie, bei uns engagieren sich so viele. Ja. Und ich war in Köln da in einer Pfarrgemeinde eingeladen zu einem Ehrenamtstag. Ich denke, so aus meinen Verhältnissen, die ich kannte, ja, da werden es so 30, 40 Ehrenamtliche beisammen sein. 400 Leute waren in dieser großen Pfarrgemeinde zusammen. Das ist Leben, schön, ja. Das ist Lebendigkeit. Da waren auch junge Leute drunter. Und ich sehe, dass auch junge Leute heute wieder etwas an guten Projekten der Kirchen zugunsten dieser taumelnden Welt mitzutragen bereit sind. Und die muss man finden. Ich habe mal einen Vergleich gefunden, der mir natürlich in der Zwischenzeit selber gefällt. Darum erzähle ich Ihnen den jetzt. Weil ich sage, diese jungen Leute, nein, ich beginne noch einmal, ein bisschen eine Stufe früher. Ich sage, ich behaupte mal, wenn Gott der Herr seiner Kirche ist, dann ist er durchaus auch interessiert, dass es morgen bei uns auch noch lebendige Gemeinden des Evangeliums gibt. Das heißt, und das fragen mich ja viele, ja, wo bleiben dann die Jungen? Dann sage ich, ich bin ganz überzeugt, dass Gott auch junge Menschen heute schon berufen hat. Und die sind dann jetzt so etwas, diese jungen Leute, wie Trüffel im Eichenwald. Versteckt, verborgen. Und was wir lernen müssen, ist, so etwas zu werden wie Trüffelschweine, pastorale Trüffelschweine. Diese kostbaren Berufungen, die Gott seiner Kirche schenkt, zu entdecken, die Menschen zu begleiten, dass sie selber dann in der letzten Einsamkeit ihres Lebens vor Gott hintreten und sagen, also welchen Part in der Symphonie deiner Welt hast du mir in meinem Leben oder vielleicht sogar in dieser Bewegung, die Jesus angezettelt hat, anvertraut? Was mutest du mir zu? Und vielleicht sagt dann jemand von 20, die wir fragen, einer, ich bin bereit. Dann haben wir von 110, ja, dann haben wir genau die Zahl, die wir brauchen, um morgen eine qualitativ starke Kirche zu sein. Wir werden kein Großunternehmen morgen sein, aber wir werden eine starke, lebendige, offene, gastfreundliche Kirche sein, was uns ja auch von einer Sekte unterscheidet.
Und genau diese Freude, die Sie da so in sich, ich liebe das, dass Sie da so eine Kraft, also das muss man erst mal schaffen in einem langen Leben.
Oder es muss einem geschenkt werden.
Ja.
Ich bin da jetzt der Meinung, das Beste, was ich tun kann, ist jeden Morgen eine halbe Stunde joggen gehen.
Wirklich?
Ja, mache ich.
Wirklich? Okay.
Sie wohnen, so fange ich den Tag an. Ja.
Sie wohnen am Stadtrand?
Ich wohne direkt am Stadtrand, baue bei meinem Garten hinten nur hinausgehen und habe gleich einen Sportplatz.
Und dann gehen Sie wirklich
einen offenen Sportplatz.
Ja, ja. Da gehen Sie eine halbe Stunde lang.
Ja, eine halbe Stunde langsam, sagt mein Arzt, lauf nicht schnell. Ja, ja. Aber lauf und beweg dich. Jeden Tag habe ich mich, früher war ich nur jeden dritten Tag, dann auf jeden zweiten Tag und jetzt habe ich mich entschieden, ich gehe jeden Tag.
In der tibetischen Medizin wird ein bisschen gesagt, dass natürlich es gibt so also spirituelle Übungen, da gibt es auf einer Ebene des Körpers, kann man Pilgern gehen und Niederwerfungen machen. Auf Ebene der Rede kann man Gebete sprechen, Mantren sprechen. Auf Ebene des Geistes kann man beten und meditieren. Aber die Auswirkung ist relativ ähnlich. Also sozusagen ein gutes Gebet ist ein bisschen wie ein guter Morgenspaziergang.
Ja, ja. Ja, ich meditiere natürlich auch an meinen Gebetsschemel, das mache ich schon. Ja. Ja, ja. Aber ich bin beim Meditieren nicht mehr so konsequent wie beim Laufen. Ja, also das Laufen, da bin ich wirklich stur.
Ja, ja.
Ist egal, wo ich bin, da ziehe ich lieber Schuhe an, mit denen ich auch im Straßenanzug eine halbe Stunde laufen kann.
Ja, ja. Wobei im Tibetischen heißt das tibetische Wort für Meditation heißt Gom. Also, und das hat zwei Bedeutungen. Einerseits meditieren, aber auch in der Praxis anwenden.
Ja, ja.
So, und damit muss man gar nicht mehr jetzt sozusagen sitzen, sondern es die anderen 24 Stunden.
Ich wollte nur an den Beginn unseres Gesprächs anknüpfen, dass ich glaube, dass meine fachliche Energie etwas mit dem Jogging zu tun hat, mit dem gesunden Körper.
Ja, super.
Ja, sonst, und ja, ich lerne natürlich auch jetzt völlig sinnloserweise, nein, nicht eben sinnloser. Ich habe angefangen, Italienisch aufzubessern, jetzt zu lernen.
Mein Vater auch.
Ich habe eine Trainerin in Bologna sitzen, eine wunderbare, also das geht flott und schnell. Ich meine, ich konnte das lesen, natürlich als Lateiner ist man auch in der Doppelfalle immer drinnen, dass man das verwechselt, das Lateinische mit dem Italienischen, aber und Musik, das, also Musik, Sprachen und Laufen, das ist wahrscheinlich die geheime Anleitung, warum man dann längere Zeit das Glück hat, ein Kämpfer zu sein.
Toll, toll.
Ja.
Das heißt, und Sie laufen, seit Sie, also ist das jetzt eine neue Angewohnheit und haben Sie vorher andere Sportarten gemacht? Oder?
Ja, früher war ich viel Langlaufen, Skifahren, also mein Fußball gespielt, alles gemacht, Ich habe mit meinem Studenten immer Fußball gespielt in Passau.
Okay.
Ja, ja, klar. Schicken Sie mir jetzt immer noch Bilder. Wenn Sie pensioniert werden, schicken Sie mir Fußballbilder von sich, wie ich mit Ihnen studiert habe und Sie gelehrt habe und mit Ihnen Fußball gespielt habe. Aber da lernt man Leute kennen beim Fußballspielen.
Natürlich, im Sport
sowieso. Ich wusste, was die für Persönlichkeit haben von ihrer Art und Weise, wie sie spielen.
Das haben Sie dann gleich in den Saal umlegen können, wie Sie den...
Ja.
Normalerweise frage ich immer gern im Podcast, jetzt haben Sie schon ein bisschen beantwortet, was Sie gerade beschäftigt. Also jetzt war Italienisch lernen scheinbar, aber sonst, wo, also wenn Sie Zeit haben, wo sind Ihre Gedanken gerade?
Ja, mich beschäftigt in der Tat zurzeit sehr diese ganze Auseinandersetzung um die religiöse Indifferenz, um die Säkularisierungsdebatte.
Haben Sie auch gerade einen Vortrag gehalten in Wiener Neustadt?
Ja, und wo Gott sich versteckt. Ich habe so für mich einen Arbeitstitel, Gottes Verstecke, mit dem Untertitel Eine kleine Theologie des Atheismus.
Ja,
wo ich mir denke, wie kann ich mal zuerst genau wahrnehmen, was sich entwickelt. Wie kann ich das soziologisch interpretieren? Das ist die erste Reflexionsebene. Aber wie kann ich das noch einmal theologisch reflektieren? Ja. Die zweite Reflexionsebene. Und was kann ich dann erst, wenn ich das alles gemacht habe, meinen Freunden in der katholischen Kirche oder in anderen Kirchen an guten Ratschlägen geben? Was folgt daraus? Aber das ist alles noch in fernerer Zukunft. Momentan beginne ich dieses 500-Seiten-Buch von dem französischen Philosophen Jean-Luc Marion zu lesen, der ein sehr interessanter Philosoph und Theologe ist und der Frage nachgeht, wie offenbart sich Gott? Wie geht Offenbarung? Und das ist das Geben, das Phänomen, das sich zeigt, aber in einer Überfülle...
Entschuldigung, das ist die Antwort, das Geben, das sich zeigt. Das ist die Antwort.
Das Göttliche zeigt sich dem Menschen, wird zum Phänomen, wie das heißt, Phänomen, wir sagen ja auch Epiphanie, nicht? Das, was dahinter ist, zeigt sich. Und wie schaut dann die Aufnahme durch den Menschen auf, die Rezeptivität zur Relevatio, Relevation, sagt er im Französischen, und dann die Rezeptivität, wie schaut die Aufnahmefähigkeit und Bereitschaft auf? Und was ist das, wenn Gott sich in einer solchen Fülle gibt, dass wir ihn nicht zu fassen kriegen? Ja? Dann sagt der Marion, indem er sich gibt, lässt er uns, anders als der Nietzsche das gedacht hat, weil der Nietzsche hat immer gesagt, entweder Gott oder die Freiheit, sagt der Marion, nein, indem Gott sich in Überfülle so gibt, dass er uns auch erschafft und die Welt uns zur Verfügung hält, ohne dass wir ihn begreifen können, schenkt er uns die Welt zu unserer Verantwortung. Zu unserer Freiheit. Also gerade weil Gott sich gibt, sind wir frei. Ja. Und nicht ob entweder Gott oder meine Freiheit. Also sie überwinden damit theologisch sehr klug den Nietzsche. Und ich kann dann sagen, okay, mit der Simone Weil und anderen großen Mystikerinnen der Neuzeit, die sagt, wie wirkt Gott in einem Atheisten? Das ist eine spirituelle, sehr vernünftige Frage. Ja. Und solche Fragen gehe ich momentan nach und bin erst am Anfang, aber nicht am Ende.
Gibt es da schon eine kleine Antwort?
Nein, ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass es eine Antwort gibt des Vermutens, dass er am Werk ist, aber wie das genauer dann zu deuten und zu erklären ist und welche Aufgaben der Kirche in der Begleitung dann solcher Menschen uns aufgetragen ist. Ja. Oder dass wir, bevor wir anfangen zu begleiten, auch diese Weltlage, weltanschauliche in einer neuen Weise überhaupt verstehen.
Ja.
Weil wir verstehen es ja nicht. Wir haben ja so ein Konzept, wir haben die Wahrheit oder den Geist und den geben wir jetzt der Welt. Ja? Wir sind so Geistimporteure.
Ja, ja. Ja,
das glaube ich nicht. Wir sind Aufdecker, wir sind Geistentdecker.
Und wenn Sie an so einem Thema dran sind, also Sie schauen Literatur, Sie lesen Texte, Sie gehen in die Stille. Gibt es auch Menschen, mit denen Sie sich austauschen? Oder ist das,
ja, ich habe unlängst einen Chat gemacht mit dem Hans Joas, dem Andras Matetot, dem Peter Neuner.
Ja.
Wir vereinbaren uns dann online,
okay, und dann,
und diskutieren dann, ja, ein Paper, dass, ja, ich zum, ja, Beispiel, ja, einen Teilentwurf über Säkularisierung und ihre Bedeutungen, haben wir ein sehr ergiebiges Gespräch, ja, gemacht, dann, aber das war gut.
Ja, ja.
Das geht auch nicht anders als, ja, miteinander,
ja, ja,
dann zu diskutieren.
Ja, ja. Ich mache nochmal einen Themensprung, aber ein bisschen passt es eh. Für die Tibeter ist überhaupt die Ursache, dass wir auf die Welt kommen, Unwissenheit. Und das Antidot wäre Weisheit. Also das ist sozusagen ein sehr hohes Ziel. Da gibt es andere Qualitäten, in denen man sich üben kann, wie Großzügigkeit und Geduld und Konzentration und Meditation. Aber die Weisheit ist sozusagen der goldene Standard. Und jetzt gibt es natürlich immer verschiedene Definitionen von Weisheit. Hätten Sie eine Definition für einen weisen Menschen oder für Weisheit?
Ja, mir hat immer schon neben dem Wort Theologia, also die Logie, ja, ja, die ist das, ja, Wissen, die Theorie, hat mir aber die Theosophia gefallen.
Ja, ja.
Ja. Und Sophia wäre ja dann schon das Pendant, ja, zu ja, dieser Weisheit. Und ich glaube, dass erst wenn sich das Wissen mit der Liebe vermählt, kommt die Weisheit zustande.
Ja.
Ja. Und das ist genau die Position, die der Paulus auch im 1. Korintherbrief vertritt. Er hat zwar dort nicht die Rolle einer religiösen Beschönigung von menschlichen Beziehungen, wozu er das immer verwendet, ja, dann hätte ich die Liebe nicht mehr. Sondern es ist ein harter Streit in der Gemeinde von Korinth zwischen unterschiedlichen Charismen, die feilten da richtig und sagen auch, zu wem gehöre ich und so, zu wem halte ich. Und dann sagt der Paulus, dir nützt deine ganze Weisheit nichts, wenn sie nicht eingebunden ist in die Liebe. Hätte die Liebe nicht. Ja. Deswegen steht das dort und hätte die Liebe nicht. Weil er sagt, deine ganze apostolische Kraft, deine Wunderwerke, nichts dergleichen, was dir als Begabung geschenkt ist, nützt dem Ganzen etwas, wenn es nicht zusammengehalten ist durch die Liebe. Und das macht die Logia zur Sophia.
Schön, ja.
Die Wissenschaft zur Weisheit. Aber nicht ohne Wissenschaft.
Bei den Tibetern gibt es für Weisheit sozusagen die akademische Weisheit, das ist das absolute Wissen, und dann, Entschuldigung, das ist das relative Wissen, und dann gibt es das absolute Wissen, das wäre ganz bei der Liebe, wenn man es möchte. Und dann gibt es die vier unermesslichen Qualitäten, die einen weisen Menschen ausmachen. Das ist die Liebe dabei, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Das sind so.
Aber das sind jetzt alles, was Sie da aufgezählt haben, bei Jesus die Merkmale des Reiches Gottes.
Ja.
Es ist Gerechtigkeit, Wahrheit, Frieden, Gnade, Weisheit.
Gnade ist aber dabei.
Gnade ist ganz wichtig.
Das ist bei den
und ich denke, dass sowohl die Wahrheit wie die Weisheit etwas ist, was uns ergreift und nicht, was wir machen. Also Gnade ist.
Gnade.
Es ist etwas, was uns zukommt. Mein guter Freund Johann Baptist Metz, der schon leider verstorben ist, der sagte daher, auch mit meinem Lehrer Rana, es gibt eine kniende und eine betende Theologie.
Okay.
Ja. Und das Gebet ist möglicherweise der Hauptvollzug der Theologie.
Ja.
Dass man im Beten im Grunde genommen erst erahnt, worum es geht, weil im Beten, würde es der Marion sagen, setze ich mich dem Phänomen Gottes aus, das auf mich kommt, das mir entgegenkommt. Ja, bin ich dann ein Hörer des Wortes.
Und das ist die betende Theologie?
Das ist die betende Theologie.
Und die kniende?
Die sitzende ist die am Schreibtisch.
Sitzend.
Ach, sitzend. Ja, kniend und betend sind identisch.
Okay.
Die Simone Weil als Jüdin hat dann eines Tages geschrieben in ihrem Tagebuch, Und dann habe ich gelernt zu knien. Das war ja ganz zuwider vorher.
Ja, ja, ja.
Aber dann hat sie gesagt, jetzt habe ich es begriffen, warum knien.
Ja, ja, ja. Das hat sich in der Zeit so ein bisschen eine neue Gewohnheit gebildet. Ich frage meine Gesprächspartnerinnen immer, wie sie gerne sterben würden. Und das ist so ungefähr die letzte Frage. Also wenn sie, wie würden sie gerne sterben? Das wäre die Frage.
Schwierige Frage.
Von wem?
Ja. Also ich hatte einen Jesuiten als Freund, mit dem ich viel gearbeitet habe, der sagte, er möchte einfach umfallen und tot sein und nicht den langen Weg des Sterbens durchmachen. Das hat einen gewissen Charme. Ja.
Mhm.
Das Zweite ist, wenn es ein längerer Prozess ist, gut begleitet zu sein, glaube ich, ist auch eine vernünftige Vorstellung. Ja, das sind ja eigentlich eh die zwei Alternativen. Aber die Medizin ist heute so gut, dass man die Schmerzen weithin unter Kontrolle halten kann. Also das würde mir keine große Sorge machen. Was wahrscheinlich inhaltlich wichtiger wäre, ist zu schauen, ob es mit allen Frieden gibt, so wie der Kardinal gesagt hat, ist was noch zwischen uns? Und er sagt, nein, alles vergeben und vergessen. Ich treffe manchmal Leute, die ich dann frage, so ist das alles gut ist bei uns, weil ich denke, wenn vieles zu offen bleibt, weiß ich aus Begegnungen, dann können die Leute oft auch nicht sterben. Ja, und ich glaube, dass ein Hindernis ist, loszulassen, wenn es zu viel Unerledigtes gibt. Und sonst habe ich immer die Vorstellung, dass unsere Lehre vom Fegfeuerblitz gescheit ist, auch wenn sie anders ist als meine Großmutter das geglaubt hat. Die Großmutter hat gedacht, ja, das ist ein strafendes Feuer, ja, für die Sünden, die halt unvermeidlich waren. Nicht für die ganz Großen hat sie eh keine Chance gehabt, aber für die Kleineren. Und ich glaube, dass der Korintherbrief schon die gute Nachricht hat, dass alles geprüft wird und was nicht standhält, wird verbrannt, heißt das dann im Feuer. Aber du wirst wie durch Feuer hindurch gerettet werden, dann denke ich mir, exakt. Das ist das Feuer der Liebe Gottes, in die ich hineinfalle. Das ist auf jeden Fall das, was ich mir wünsche. Also auch, wie die Kübler-Ross sagt, dann dieses Licht und diese Wärme und diese Geborgenheit zu erfüllen, von der uns ja Jesus ein Versprechen gegeben hat. Aber sonst glaube ich, dass wir uns den eigenen Tod gar nicht so vorstellen können. Da halte ich es mit Rilke. Herr, gib jedem seinen eigenen Tod. Und ich glaube, wir wissen es nicht, wie. Wir wissen ja auch nicht, sagt Jesus, wie die Welt untergeht.
Ja. Ja.
Das ist das kollektive Sterben dann.
Ja, ja.
Wir wissen es nicht.
Ja,
ja. Ja. Auch der Sohn wusste es nicht.
Ja, ja.
Obwohl er gesehen hat, wie es sich zuspitzt und dass er am Kreuz enden wird.
Ja, ja. Macht es für Sie einen Unterschied, ob man so kognitiv sediert wird oder nicht?
Weiß ich nicht.
Wissen Sie nicht? Das ist die Antwort.
Ja, ja. Ja. Ich glaube, dass ich habe erlebt, einen Kollegen von mir, der war wegen einer Augen-OP ins künstliche Koma, dann nachher versetzt worden, warum, weiß ich nicht. Und dann war er auf der Intensive im AKH, beim Waldhäusl noch.
Ja, ja, ja.
Und dann haben sie übersehen, glaube ich, 5 Minuten lang haben sie es nicht gemerkt, dass er sich den Sauerstoff abgezogen hatte. Und als sie ihn dann wieder erwecken wollten, war seine rechte Gehirnhälfte tot. Und er war am Leben, vegetativ hat er gelebt. Ich habe dann mit dem Waldhäusl geredet, was sie da machen jetzt. Und natürlich haben die ihn dann so sediert, dass der Blutdruck so runtergegangen ist, dass es ausgelaufen ist. Das kann man machen, das ist ethisch auch legitim.
Ja.
Nein, nicht. Man kann nicht sagen, was ein Mediziner dann für vernünftig anschaut. Man kann Patientenverfügungen machen, aber den Ärzten nicht die Verantwortung gänzlich abnehmen, geht ja auch nicht. Wissen Sie, Sie sind ja einer, der so auch zuständig ist für die ärztliche Kunst.
Ja, aber die ärztliche Kunst ist auch komplex.
Ja, ist komplex, ja. Der Waldhäusl hat immer gesagt, wir geben keine Flüssigkeiten, weil der Körper selbst dann aufhört, so zu verlangen.
Das ist ein total interessanter.
Und wenn keine Flüssigkeit, dann ist das auch schon in sich Schmerzmittel, Schmerzling, dann sagt er, ich habe da viel gelernt, war ich oft dort.
Ich Ich habe das hat mich total berührt, dass das habe ich wirklich jetzt gelernt. Es gibt, wenn man einen halbwegs normalen, natürlichen Todes stirbt, gibt es einen Moment, wo man, also die Menschen sterben nicht, weil sie nichts essen, sondern sie essen nichts, weil sie sterben. Aber es bedeutet auch, wir können dann als Mediziner die noch so ernähren. Irgendwann kommt es nicht mehr an.
Ja, ja.
Und das ist schon ein Punkt of no return, so ungefähr.
Ja, ja. Ja. Bei diesem Hin und Her, wie die Rent sagt. Ja. Ja.
Gut. Danke für das wunderbare
Gerne.
Gespräch.
Gerne. Machen Sie was Gutes draus. Auf Ihr Wohl jetzt noch.
Danke.
Sie sind ein interessanter Fragesteller. Haben das sehr gut gemacht. Danke.
Ich habe es.